HR Info. Kultur.
Raffaello Sanzio da Urbino, besser bekannt unter seinen Künstlernamen Raphael. Er war tüchtig, liebenswürdig und sehr charmant. So beschreiben ihn Zeitgenossen. Gemeinsam mit Leonardo da Vinci und Michelangelo gehört Raphael zu den Größten der italienischen Renaissance. Seine zahlreichen Madonnengemälde und auch die Engelsfiguren, die er in seinen Bildern einfügte, zieren heute unzählige Souvenirs. Schon zu Lebzeiten galt Raphael als Genie, denn seine Art, wie er religiöse Figuren malte, wurde als besondere Nähe zu Gott verstanden. So schön wurden sie wahrgenommen. Allerdings sagt der Direktor der Uffizien in Florenz, der Kunsthistoriker Eike Schmidt, müssten seine Bilder anders interpretiert werden.
Raphael lebt in einer Welt voller Seuchen. Er ist selber nach 8 Tagen hohen Fiebers gestorben. Man weiß nicht, woran, und wird es auch nie wissen. Raphaels Welt war geprägt von Kriegen auch. Raphaels Kunst ist eigentlich verständlich als Gegenentwurf gegen eine Welt voller Qualen, voller Horror und voller Schmerz.
Mit Eike Schmidt sprechen wir über die Bedeutung von Raphael 500 Jahre nach seinem Tod. Weitere Themen in dieser Sendung: eine Galerie in Kenia und ihre ungewöhnlichen Maler und der Ideenreichtum der Künstler in Zeiten von Corona. Die Kultur in HR Info mit Pablo Diaz am Mikrofon. Am 6. April 1520 starb der Maler und Künstler Raphael. Davor hatte er 8 Tage lang Fieber. Dieser Todestag jährt sich jetzt zum 500. Mal. Aus diesem Anlass widmen die staatlichen Museen in Berlin Raphael 2 Sonderausstellungen. Eine davon im Kupferstichkabinett zeigt eigenhändige Zeichnungen des Künstlers.
Er war nicht nur der Madonnenmaler, im Gegenteil. Viele seiner Werke passen in unsere Zeit. Eines ganz besonders. Denn der kleine Kupferstich zeigt alle Ängste, die wir gerade im Moment haben, vor einer vergangenen Katastrophe.
Er heißt Il Morbetto, die kleine Krankheit, zeigt aber tatsächlich eine Pestepidemie. Also wenn wir hier genauer hingehen, sehen wir, dass nicht nur Menschen dahingerafft werden hier im Vordergrund, sondern auch Tiere. Und das ist tatsächlich natürlich hochaktuell. Also auch wenn Raphael 500 Jahre tot ist, viele der Bilder, die er erfunden hat, viele der Themen, mit denen er sich beschäftigt, also besonders im Kupferstich finden wir ziemlich viel Sex and Crime, sind heute noch topaktuell.
Die Direktorin des Kupferstichkabinetts, Dagmar Korbacher, hat diese Ausstellung kuratiert. Das Herzstück sind 6 Zeichnungen des Meisters, Studien, die der Künstler in schwarzer Kreide, Feder und Tinte, Malstiften oder Pinsel auf Papier angelegt hat für seine großen Gemälde. Sie stammen aus dem Berliner Kupferstichkabinett und sind sein größter Schatz. Zeichnungen sind kleiner, intimer als Gemälde und bringen uns den Künstler besonders nahe.
Es gibt dieses Diktum, dass Raphael, als er lebte, musste die Natur befürchten, von ihm und seiner Kunst sogar übertroffen zu werden. Und wie er das als Künstler schafft, das sieht man natürlich am besten in seinen Zeichnungen. Also hier nimmt er 2 Figuren aus einem Gemälde heraus und studiert die nochmal gesondert. Ist ein Jesuskind und ein Johannesknabe. Das Jesuskind hat dabei dieses wunderbare Lachen, über das Vasari schon sagt, dieses Lachen stimmt jeden froh, der es sieht.
Raphael, früh verwaist, hat schon als Kind bei seinem Lehrer Perugino die hohe Kunst des Zeichnens studiert und später sein Können an seine Schüler weitergegeben. Ihre Werke rahmen die Raphael-Zeichnungen ein. Besonders wichtig die Kupferstiche. Gemälde und Zeichnungen hingen damals in Privatgemächern. Raphael wollte sie aber verbreiten. Sein engster Weggefährte war deshalb ein Kupferstecher.
Marc Antonio Raimondi war sozusagen der Influencer von Raphael. Er war ein professioneller Kupferstecher, top vernetzt in der Szene. Und Raphael hat sich gezielt ihn ausgesucht, um seine Bilderfindungen zu verbreiten, um sich sozusagen eine Community zu schaffen.
Raphael, in Urbino geboren, in Rom gestorben, Bauleiter auch des Petersdoms, wurde nur 37 Jahre alt und hat ungeheuer maßlos gelebt. Seine Sixtinische Madonna, sie hängt in Dresden, ist das wohl berühmteste Gemälde der Renaissance. Sein Schöpfer, Raffaello Sanzi da Urbino, so sein Geburtsname, war obendrein, so der Universalgelehrte Giorgio Vasari, ein ganz außergewöhnlicher Mensch.
Liebenswürdig, fleißig, tüchtig, ein wunderbarer Künstler, sehr charmant. In dieser Lebensbeschreibung, die Vasari uns gibt, müssen wir schon sehr weit uns durchblättern, um endlich einen Fehler im Charakter Raffaels zu entdecken. Und das ist, er war den Frauen zu sehr zugetan. Und das hat ihn manchmal am Arbeiten gehindert.
Maria Ossowski über die Ausstellung mit Zeichnungen des Künstlers Raffael im Kupferstichkabinett. Sowohl diese als auch die zweite Ausstellung in der Gemäldegalerie sind zurzeit wegen Corona geschlossen. Aber als kleine Kompensation gibt es die Möglichkeit, den Katalog zu diesen beiden Ausstellungen kostenlos im Internet herunterzuladen. Raffael in Berlin heißt der Katalog und Sie finden ihn auf der Seite der Staatlichen Museen zu Berlin. In der deutschen Hauptstadt gibt es zahlreiche Werke von Raffael, aber nicht nur dort. Seine Arbeiten sind eigentlich überall auf der Welt zu finden. Auf eine große Raffael-Kollektion können zum Beispiel auch die Uffizien in Florenz verweisen. Ihr Direktor ist der Kunsthistoriker Eike Schmidt. Er sagt, Raffael sei auch 500 Jahre nach seinem Tod immer noch aktuell. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, warum ist das so?
Ja, Raffael war von seinen eigenen Lebzeiten an bis ins späte 19. Jahrhundert immer als der bedeutendste Künstler, bedeutendste Maler der Renaissance angesehen worden. Das änderte sich mit dem Aufkommen der abstrakten Kunst, mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts grundlegend. Aber im Grunde genommen ist die Welt, in der Raffael lebte, unser heutigen doch recht vergleichbar. Raffael lebte in einer Welt voller Seuchen. Er ist selber nach 8 Tagen hohen Fiebers gestorben. Man weiß nicht woran und wird es auch nie wissen. Raffaels Welt war geprägt von Kriegen auch. Deswegen seine Versuche in den ikonografischen Programmen der Stanzen im Vatikan, eine große Friedensutopie, eine Utopie auch der Versöhnung der verschiedenen philosophischen Denkschulen zu entwerfen. Raffaels Kunst ist eigentlich verständlich als Gegenentwurf gegen eine Welt voller Qualen, voller Horror und voller Schmerzen. Also das macht ihn auch heute wieder aktuell, bedauerlicherweise. Aber im Grunde genommen ist unsere Welt aus dieser Situation noch nicht rausgekommen.
Raffael gilt daher auch als Maler der Seelenstimmungen. Dann würden Sie diese Definition teilen.
Ja, Raffael ging es ganz deutlich darum, also ein Schönheitsideal zu entwickeln. Es ist also keine realistische Kunst, es ist stark idealisierte Kunst, aber eben nicht oberflächlich idealisiert. Es geht ihm also nicht um irgendeine glatte Schönheit, sondern es geht ihm um eine Schönheit, die die Seele, die das Gemüt, die Emotionen der Menschen, der Betrachter anspricht. Diesen Gedanken hat er aus der Begegnung mit Leonardos Kunst entwickelt. Leonardo war ja derjenige Künstler unter den Renaissance-Künstlern, der sich vor allem für die menschlichen Emotionen, die Vielfalt der menschlichen Emotionen interessiert hat. Ihm ging es darum, diese Verschiedenartigkeit der Emotionen und der Mischung verschiedener Emotionen, lange bevor das dann theoretisiert wurde, über 200 Jahre später, in seinen Werken auszudrücken. Das heißt, wenn wir also das letzte Abendmahl ansehen, da hat jeder der Apostel einen anderen Gesichtsausdruck, der wiederum eine andere Emotion ausdrückt. Raffael wollte diese Gefühle, und zwar durchgehend positive Gefühle, in seinem Betrachter stimulieren. Das ist dann das, was Raffael aus der Begegnung mit Leonardos Kunst mitgenommen hat. Raffael war auch ein Künstler, der sich ganz verschiedenen Kunstrichtungen seiner Zeit geöffnet hat und ganz ähnlich wie Picasso dann sich Bestimmtes aus den verschiedenen Kunstrichtungen anverwandelt hat und verschmolzen hat in seinen eigenen Werken. So etwa bei Michelangelo, das war der dritte im Dreigestirn der großen Renaissance-Künstler, die zunächst in Florenz von 1504 bis 1508 tätig waren und dann eben sowohl Raffael als auch Michelangelo gehen 1508 nach Rom. Und da ist es dann vor allem die Auseinandersetzung mit Michelangelos Kunst, also das Raumgreifende, das Muskuläre, die Komposition in Spiral- und Pyramidenform. Das ist etwas, was er ganz stark von Michelangelo her entwickelt und von der hellenistischen Kunst, die ja von Michelangelo ganz besonders propagiert wurde.
Das heißt, wenn Sie Leonardo da Vinci und Michelangelo erwähnen, dieses Dreigestirn zusammen mit Raffael, haben sich dann diese Künstler ergänzt oder gegenseitig beeinflusst?
Sie ergänzten sich, weil sie doch ganz unterschiedliche Charaktere hatten, aber nicht ohne sich gegenseitig auch zu beeinflussen. Manchmal eben durch Übernahmen, aber manchmal durch Gegenreaktionen. Auch das sehen wir ganz schnell ab Raphaels Eintreffen in Florenz 1504, dass er sich in gewisser Weise von Michelangelo zunächst mal absetzt und ganz mit Leonardo und einem anderen, einem vierten Künstler, der heute nicht mehr so zu den drei großen Künstlern gezählt wird, aber schwierigerweise, es war tatsächlich Fra Bartolomeo, der ein Maler und Mönch war, vor ihm schon Frangelico im Kloster von San Marco in Florenz. Und Fra Bartolomeo war Raphaels engster Kontakt während seiner Zeit und die beeinflussen sich gegenseitig. Also was etwa die Farbharmonie, die Komposition der Farben angeht, da gibt es einen ganz engen Austausch auch zwischen Fra Bartolomeo und Raphael. Also im Grunde genommen müsste man eigentlich von einem Viergestirn sprechen, nicht von einem Dreigestirn.
Herr Schmidt, in Rom musste ja eine Mega-Ausstellung zu Raphael im Museum Scuderie delle Quirinale wegen der Corona-Krise kurz nach der Eröffnung im März wieder schließen. Auch ein Bild von den Uffizien war dabei, Papst Leo X. Das wurde ja extra für diese Ausstellung ausgeliehen in einer gewissen Polemik. Was passiert jetzt mit diesen Werken in der Ausstellung? Die wurden ja aus der ganzen Welt zusammengetragen.
Ja, die Uffizien sind Hauptleihgeber dieser Ausstellung. Wir haben über 50 Werke ausgeliehen, über 10 Gemälde und dann noch mehrere Skulpturen und circa 40 Zeichnungen. Ich habe dem Präsidenten der Scuderia sofort zugesichert, dass wir unsere Werke dann um die Schließungszeit verlängert in Rom belassen werden. Das ist natürlich die Hoffnung, sollte es möglich sein, nicht nur die Ausstellung, sondern überhaupt das öffentliche Leben in den nächsten Wochen bis Monaten wieder zu öffnen, dann sind wir da sehr gerne bereit. Ich weiß auch, dass es andere Museen gibt, die hier schon große Bereitschaft und Solidarität gezeigt haben. Die Hoffnung ist also tatsächlich diejenige einer Wiedereröffnung nach der inzwischen ja einen Monat langen Schließung und die wird sicherlich noch mindestens einen weiteren Monat dauern. Sollte generell eine Öffnung des Lebens stattfinden in den, sagen wir mal, in den nächsten 2 bis 3 Monaten, dann ist es auch durchaus realistisch, an eine Wiedereröffnung zu denken, an der Ausstellung.
Dr. Eike Schmidt war das Direktor der Uffizien in Florenz. Wir sprachen anlässlich des 500. Todestages von Raphael. Herr Schmidt, danke Ihnen für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und schöne Feiertage zu Ostern.
Danke ebenfalls.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Die Werke der europäischen Meister der Renaissance. Sie inspirieren auch heute lebende Künstler und Maler. Üppige Figuren in wallenden Gewändern kommen zum Beispiel in den Werken des kenianischen Malers Peter Elungat vor. Die Diani Beach Art Gallery in Kenia sucht und betreut Künstler wie Peter Elungat und versucht, ihre Arbeiten über die Grenzen des afrikanischen Kontinents hinaus bekannter zu machen. Antje Dikans.
Eine Frau in einem wallenden weißen Gewand wandelt, offenbar leicht verträumt, durch einen Innenhof. Mit einer Hand rafft sie ihr Kleid, in der anderen trägt sie ein Buch. Ein Gemälde in dunklen Farben, das an die europäischen Meister des späten Mittelalters erinnert. Die Gesichtszüge der Frau scheinen allerdings eher afrikanisch. Der Maler dieses ungewöhnlichen Bildes heißt Peter Elungat.
Elungat ist enorm interessant, weil er seine Inspiration und seinen angelehnten Stil an die Kunst unseres, des europäischen Mittelalters hat, aber nach wie vor diese afrikanische Note, das ist so eine interessante Mischung. Es ist fast eine Leichtigkeit in diesen Bildern und noch dazu ist er ein Opernsänger.
Er ist einer der bekanntesten Maler Ostafrikas und gehört zu den Künstlern, deren Bilder in der Diani Beach Art Gallery von Anina von Wachtel zu sehen sind. Die Wienerin betreibt die Galerie zusammen mit 3 Partnern. Die Kunstszene im Land ist in den vergangenen Jahren immer professioneller und vielfältiger geworden. Anina von Wachtel hat ein Auge für die Talente unter den vielen jungen Künstlern.
Die Galerie ist mein Baby, das nährt meine Seele, es nährt meinen Sinn für Schönes. Und dadurch, dass wir so viel verschiedene Kunst hier haben, es ist ein ganz, ganz kreatives Land, habe ich da auch keine Chance, dass mir irgendwann langweilig wird.
Die Galerie hat 2 große Ausstellungsräume in einem Einkaufszentrum an Kenias Küste. Dicht an dicht finden sich hier verschiedene Kunstformen.
Nicht nur gemalte Kunst wie die Acryl oder in Öl, sondern auch Mixed Media und Skulpturen, Fotografie und sowas.
Manches offenbart sofort die afrikanischen Wurzeln der Künstler. Gesichter ähneln traditionellen Masken. Collagen zeigen Symbole, die seit Jahrhunderten von Volksgruppen genutzt werden. Doch häufig findet sich auch eine ganz moderne Bildsprache, wie bei Richard Curia.
Wenn wir jetzt zu Richie rübergehen, der kommt auch sehr gut an bei vielen unserer Kunden, weil er schafft, seine musikalischen Vorbilder in Mixed Media mit gebrochenen Platten und Acryl in ein Bild zu verwandeln.
Aus Teilen von alten Schallplatten entstehen die Gesichtszüge von Jimi Hendrix, Ray Charles oder der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba. Die Werke sind im Moment noch ein Geheimtipp und schon für umgerechnet ein paar hundert Euro zu bekommen. Andere Künstler sind etablierter und teurer, so wie Fred Abuga, der einen unverwechselbaren Stil hat.
Wenn Sie sich jetzt im Gedanken vorstellen, lange vertikale Pinselstriche zu führen und die dann in verschiedensten Farben zu einem Bild verschmelzen zu lassen. Das heißt, eigentlich, wenn Sie nahe am Bild dran sind, sehen Sie ganz breite vertikale Pinselstriche, und je weiter Sie vom Bild zurückgehen, desto mehr verschmilzt es dann in ein, sage ich mal, sehe ich gerade hier einen Radfahrer, der seine Ernte nach Hause bringt, oder ein Boot auf dem See.
Vor einigen Jahren wurde Fred Abuga zum vielversprechendsten jungen Künstler in Kenia gewählt. Inzwischen hat er auch schon in Europa ausgestellt. Er gehört zu denen, die von ihrer Kunst tatsächlich leben können. Und die den internationalen Vergleich nicht scheuen müssen.
Ich denke, die Kunstszene in Kenia ist jetzt schon wirklich am Aufwachen, am Erblühen. Es finden immer mehr Galerien Fuß, was wir sehr, sehr begrüßen, weil es ist so viel Platz hier für den kreativen Austausch.
Ostafrikas Kunst ist längst viel mehr als Bilder vom Sonnenaufgang über der Savanne. Sie ist vielfältig, aufregend und nicht nur einen schnellen Blick wert.
Eine Galerie in Kenia und ihre ungewöhnlichen Künstler. Antje Dickens hat sie uns vorgestellt. Ungewöhnliche Wege werden mittlerweile freischaffenden Künstlern und Musikern abverlangt. So auch in New York, das zu einem der Epizentren für die Corona-Krise in den USA geworden ist. Normalerweise pulsiert die Kulturszene in der Stadt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist New York aber auf Standby gestellt. Alles ist geschlossen und niemand soll aus dem Haus gehen. Auch die Theater und Konzerthäuser sind zu. Also haben zahlreiche Künstler der Stadt ihre Arbeit ins Internet verlegt. Theaterstücke und Lesungen werden gestreamt, genauso wie Clubpartys und kulturelle Gespräche. Nicht nur traditionelle Institutionen wie die New Yorker Philharmonie bieten Online-Vorstellungen und Events an. Auch kleinere Häuser und einzelne Künstler und Kreative bringen Farbe in das Quarantäneleben. Manchmal gegen Spenden, denn sie gehören zu den finanziell am härtesten Getroffenen. Aus New York, Antje Passenheim.
Bad, sad situations, world of tensions and frustrations.
We're fighting for our lives.
Wir kämpfen um unser Leben. DJ Eamon Harkin steht in seinem Heimstudio in Brooklyn und legt auf.
We're fighting to
Wir kämpfen darum, ein Platz für die Community zu sein und für die Musik.
And for music.
Eigentlich legt er in einem Club auf. Nowadays eine der Top-Adressen in New York. Der DJ weiß.
It's going to be a long time before we're able to do that again in the way that we once did.
Es wird lange dauern, bis wir so weitermachen können, wie es mal war. Merkwürdig fühle es sich an, so alleine aufzulegen und doch nicht allein zu sein.
Community is everything, really.
Die Gemeinschaft ist alles, gerade in diesen Zeiten der notwendigen Isolation. Er macht die Musik und jeder tanzt für sich, in seinem Wohnzimmer, auf dem Rooftop.
All we've got is that connection. We don't have
alles, was wir haben, ist diese Verbindung. Wir treffen uns nicht physisch, nicht am Arbeitsplatz. Wir haben nur diese Verbindung zur Gemeinde.
We just have that community connection.
Viele New Yorker DJs streamen gerade ihre Lieblingssongs. Über eine Internetplattform können Fans sie hören und auch die Künstler mit einer Spende unterstützen, die durch Corona arbeitslos sind. Auch die Musiker der Metropolitan Opera sind im Zwangsurlaub. Die Spielzeit beendet, das Haus geschlossen. Doch die Oper Norma läuft virtuell weiter, online und gratis. Doch die Met bittet um Spenden und das kulturelle Wahrzeichen der Stadt ist es täglich Hunderttausenden Met-Fans wert. Das gleichnamige Museum lockt inzwischen ebenso viele New Yorker und virtuelle Besucher der Stadt in seine Ausstellung von Malern aus den Niederlanden.
Hi, my name is Adam Eaker. I'm an assistant curator in the Department of European Paintings here at the Met.
Rembrandt und Vermeer dringen per Podcast in New Yorks vier Wände. eben nur akustisch und gegen eine kleine Spende. Künstler helfen Künstlern und kitten die Gemeinschaft. An kaum einem Ort ging das so schnell wie im Gemeinschaftszentrum von Kreativität und Krise, meint auch die gebürtige Deutsche Uli Beuter-Cohn.
Die Perspektive von Künstlern ist in so einer Zeit immer unheimlich wichtig. Man muss die Kreativität natürlich auch in solchen Zeiten anregen.
Welcome to SBR Live. Ihr renommiertes Instagram-Projekt Subway Book Review hat seit Jahren mehr und mehr Follower. Die Buchvorstellungen aus dem Untergrund kommen inzwischen aus vielen Ländern der Welt. Doch in Zeiten von Corona kommen die Buchtipps aus dem Wohnzimmer.
Wir laden verschiedene Künstler und Aktivisten und Schriftsteller ein, uns von ihren Lieblingsbüchern zu erzählen, die ihnen momentan über die nächste Zeit hinweg helfen, und hören auch, was sie so inspiriert.
Das helfe auch Künstlern, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Sie helfen den New Yorkern durch die Krise und die New Yorker helfen ihnen, künstlerisch zu überleben.
We're fighting for our lives.
New Yorker Künstler machen via Internet und Social Media auf sich und ihre Arbeit aufmerksam. Antje Passenheim aus New York. Wenn es eines Beleges bedurft hätte, wie wichtig Internet in diesen Corona-Zeiten für Künstler und Musiker ist, dann genügt ein Blick auf Spanien. Das Land gehört zu den von der Pandemie am meisten getroffenen Ländern auf der Erde. Und jetzt hat Spanien sogar eine Art Anti-Coronavirus-Hymne kreiert. Den Song Resistiré, auf Deutsch in etwa Ich werde widerstehen, ich werde durchhalten. Es ist eigentlich ein Schlager aus den späten 80er Jahren. Tausende Spanier singen ihn jeden Abend auf ihren Balkonen, während sie den Rettungskräften applaudieren. Vor einer Woche haben gut 30 spanische Musikstars den Song aufgenommen, darunter der Deutsch-Spanier Álvaro Soler. Inzwischen wurde das Video rund 10 Millionen Mal bei YouTube angeklickt und steht auf den vorderen Plätzen vieler Download- und Streaming-Plattformen.
Das Original von Resistere hat es auch Starregisseur Pedro Almodóvar angetan. Im Film Atame, Fessle mich von 1990, läuft der Song in einem Autoradio und die drei Hauptcharaktere singen ihn laut mit, darunter Antonio Banderas. Ich werde durchhalten, um weiterzuleben. Ich werde die Rückschläge ertragen und niemals aufgeben. Und selbst wenn meine Träume in Stücke zerbrochen sind, werde ich durchhalten. Wer auf die Idee kam, dieses Lied zur Hymne des Kampfes gegen das Coronavirus in Spanien zu machen, ist nicht bekannt. Seit Wochen stellen Bewohner von Madrid und anderen Städten abends um 20 Uhr Lautsprecher in die Fenster ihrer Wohnungen, spielen Resistere und applaudieren dazu den Ärzten und Helfern, die in dieser Krise Übermenschliches leisten. Resistere. Die einen singen mit, die anderen stehen auf ihren Balkonen und spielen die Melodie mit Instrumenten nach. Der Sportjournalist Carlos Toro hat 1988 den Text zu Resistere geschrieben und die Nummer mit dem Duo Dinamico aufgenommen. Seine Freundin hatte ihn gerade verlassen. Dass der Song jetzt ein Revival feiert, freut den heute 74-Jährigen riesig. Der Text passt fast zu jeder Situation, zu einem persönlichen Schicksal, einem gemeinschaftlichen oder zur Lage der Nation. Es ist ein sehr ehrlicher Text. Er beschreibt, dass im Leben nicht immer alles rund läuft. Von jetzt auf gleich ist manchmal nichts mehr so, wie es einmal war. Die Botschaft des Liedes ist Optimismus. Optimismus wollen auch die gut 30 Künstler verbreiten, die Resistere neu aufgenommen haben. Jeder seinen Gesangspart bei sich zu Hause, wegen der Ausgangssperre in Spanien. Beim Singen haben sie sich gefilmt, oft mit dem Smartphone, wie der Deutsch-Spanier Álvaro Soler und seine Freundin Sofía Ayar. Mit dabei sind auch Stars wie David Bisbal, Carlos Baute und Vanessa Martín. Aus den Filmschnipseln ist das Video entstanden. Die Komponisten haben die Rechte am Song an die Region Madrid abgetreten, die besonders stark vom Coronavirus betroffen ist. Die Erlöse gehen an das katholische Hilfswerk Caritas. Von dem Geld soll medizinische Ausrüstung gekauft werden, um die Viruskrise zu meistern, um sie durchzuhalten. Und Resistere soll dabei helfen.
Revival eines alten spanischen Liedes dank Corona und Internet. Oliver Neuroth berichtete. Und das war die Kultur in HR Info. Diese Sendung finden Sie im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.